In dieser Folge lernst du die 21 Wörter kennen, wie du die Produktivität deines Gegenübers um 51% steigern kannst. Und ein grundlegendes Sprachmuster, wie du grundsätzlich Menschen helfen kannst, langfristig dabei zu bleiben.
Psychologie der Worte von Marian Zefferer.
Ich erinnere mich, als ich Aikido gemacht habe, da war ich schon so ein paar Jahre im Aikido und ich hatte einen tollen Meister, den Georg Meintl, der wahnsinnig gut auch rhetorisch war, das rüberzubringen. Und eines Tages habe ich halt so geübt wie immer und er hat mich wahnsinnig gelobt, dass es wirklich sehr hohes Niveau ist und ich habe mich natürlich total gefreut, weil mit Lob war er eher geizig, es war nicht jemand, der einfach so pädagogisch jeden lobt, sondern ja, der hat halt eher anderen Background und das war wirklich toll, habe mich total gefreut. Aber danach habe ich nichts mehr weiterbekommen. Ich habe die restliche halbe, dreiviertel Stunde, die noch Training war, war richtig schlecht. Das habe ich ihm nachher auch erzählt. Und wie Georg darauf reagiert hat, das werde ich dir am Ende der Folge erzählen. Jetzt soll es darum gehen, wie mächtig, sinnvoll, gut ist Lob. Die Frage, die sich stellt, ist, macht Lob produktiv? Und dafür müssen wir schauen, was Lob eigentlich ist. Und zwar würde ich sagen, ist Lob die Bewertung eines anderen Menschen über einen Sachverhalt in einem bestimmten Kontext. Klingt toll, oder? Ich sage es nochmal. Also, Lob ist die Bewertung eines anderen Menschen über einen Sachverhalt in einem bestimmten Kontext. Also, wenn ich das Kind dafür lobe und sage, ma, toll, du kannst so toll Fahrrad fahren, ja, dann ist es so, dass das ein bestimmter Kontext ist. Wenn dieselbe Mutter zum Kind, das aber kein Kind mehr ist, im eigentlichen Sinne schon 20 Jahre alt, das Lob auch ausspricht, wie toll es Fahrrad fahren kann, dann wäre das ein komisches Lob. Das heißt, es kommt immer auf den Kontext drauf an, ob es jetzt ein sinnvolles, gutes Lob ist. Ein zweiter Punkt ist natürlich, dass wenn ein Freund, der keine Ahnung hat, von Romane schreiben und du hast ihn geschrieben und er gibt dir schlechtes Feedback und der hat selber noch nie was zustande gebracht und ist auch kein besonderer Kritiker, dann ist die Frage, naja, ist die Bewertung dieses Menschen so sinnvoll? Hingegen, wenn ein fremder Mensch, der wirklich kompetent ist, mehrere Bestseller geschrieben hat, dir Feedback gibt, dich lobt, hat es eine ganz andere Bedeutung. Und hier fangen die Probleme schon an, weil viele nehmen Lob von Freunden viel mehr an, weil es ja Freunde sind, weil es ja Bekannte sind, die haben aber unter Umständen gar keine Ahnung von dem, was du da machst. Und die Frage ist, ob das Lob so sinnvoll ist. Das heißt aber auch, dass wir nicht immer nur die Menschen haben, die kompetent sind. Und selbst wenn uns jemand, der die Kompetenzen hat, lobt oder auch tadelt, dann ist es leider so, dass sich zeigt, dass wir, wenn wir Lob bekommen, unbewusst schauen, dass wir noch mehr Lob bekommen. Dass wir versuchen, in Zukunft weniger Fehler zu machen und dadurch erst recht Fehler machen oder eher mehr der Masse sozusagen nacheifern. Also das heißt, sozusagen nichts zu machen, was zu neu, zu anders ist, damit das Jahr alles normal bleibt und man hoffentlich wieder gelobt wird. Und generell auch, dass man da mehr Aufmerksamkeit wieder bekommt, weil Lob ist ja eine Form der Aufmerksamkeit. Das ist alles etwas, was unbewusst passiert. Übrigens auch eines der häufigsten Coaching-Themen. Da habe ich auch die Folge 14 dazu gemacht, ja, wie dir egal wird, was andere über dich denken. Und das ist eines der häufigsten Coaching-Themen, die Frage, hey, was denkt denn der über mich und was denkt denn der über mich und wie könnte der über mich denken? Und ich weiß, ich kenne noch keine Studie, aber es wäre spannend, ob man schauen könnte, ob die prozentual häufiger gelobt wurden in der Kindheit als die Menschen, die weniger solche Gedanken haben. Es gibt eine Studie, die zeigt, dass wenn man Kinder übertrieben lobt, also jetzt nicht, ma, ist das eine schöne Blume, die du da gemalt hast, sondern, boah, das ist ja eine der schönsten Blumen, die ich jemals gesehen habe, dass wenn man das tut, dass das korreliert mit einem schlechten Selbstbewusstsein der Kinder. Ja, es korreliert, man kann nicht Ursache-Wirkung sagen, aber die Korrelation ist stark und macht auch irgendwo Sinn, weil das Kind sich dann denken könnte, wenn das jetzt schon die schönste Blume ist, also ich bleibe jetzt hier so bildlich drinnen, genauso denkt sie das natürlich nicht, dann male ich lieber kein zweites Bild, weil das könnte ja weniger schön sein, so in die Richtung. Also übertriebenes Lob hat auf jeden Fall negative Konsequenzen. Eine andere Studie an Studierenden zeigt, dass Lob schon motiviert, das stimmt schon, nur nicht den, der gelobt wird. Sondern wen motiviert es? Alle anderen, also nicht alle anderen, aber viele anderen, die nicht gelobt wurden. Die würden nämlich auch gern in den Kreis der Gelobten reinkommen. Das heißt, die, die gelobt werden, sind nicht produktiver, die werden nicht besser. Im Gegenteil, die werden manchmal vielleicht sogar schlechter, manchmal bleibt es gleich, das ist unterschiedlich. Und die, die aber nicht gelobt werden, aber so ein bisschen doch schon Leistungsanspruch haben, die bemühen sich danach tatsächlich mehr. Also eine Möglichkeit wäre, dass man ein paar Leute einschleust in ein Seminar, die man dann immer wieder lobt, ja, damit andere motiviert werden. Das Problem ist, auf Dauer ist es dann auch irgendwann frustrierend, wenn man dann nie in den Kreis der Gelobten reingehört. Aber das wäre eine mögliche Strategie. Ja, und selbst bei Lob gibt es aber noch Unterschiede, nämlich was gelobt wird. Da kommen wir schon zur nächsten Studie. In dieser Studie wurden 450 Volksschulkinder hergenommen und die mussten Mathematikaufgaben machen. Und egal, ob sie gut darin waren oder schlecht darin waren, ist es so, dass sie immer ein Feedback bekommen haben und da hat sich das in zwei Gruppen aufgeteilt. Die erste Gruppe wurde gesagt, das hast du schon ganz gut gemacht, du musst ein intelligenter Schüler sein. Oder in der zweiten Gruppe, das hast du schon ganz gut gemacht, du musst ein fleißiger Schüler sein. Und jetzt war die Frage, wie lange bleiben die Kinder beim nächsten Mathematest, also die mussten direkt danach noch einen Mathe-Test machen, wie lange bleiben die dran? Dort waren leichte Aufgaben, mittlere Aufgaben und schwere Aufgaben. Wie lange widmen sie sich diesen Aufgaben? Und noch viel wichtiger, ist es so, dass sie eher die leichten, eher die mittleren oder eher die schweren Aufgaben machen? Und wenn ich in meinem Seminar frage, was glaubt ihr, was ist besser, die Intelligenz zu loben oder den Fleiß zu loben, dann ist es meistens eher so 50-50. Gut, ich muss zugeben, ich stelle so Fragen öfters und die Leute haben dann irgendwann schon, wissen dann schon, wahrscheinlich ist es das Gegenteil von dem, was man denkt. Ja, also die sind schon ein bisschen vorgeprimed, die sind schon ein bisschen, wissen schon ein bisschen, warum ich diese Studie reinbringe, weil es oft ein so ein Aha-Erlebnis ist. Und tatsächlich ist es so, dass viele eben glauben, dass es die Intelligenz ist und genauso ist es nicht. Wenn du die Intelligenz lobst, dann ist der Effekt, dass diese Kinder nicht so lange dranbleiben und eher die leichten Aufgaben machen, weil da können sie ja nicht scheitern, da können sie weiterhin gut dastehen. Intelligenz ist zwar nicht wirklich, aber so im Volksmund oder in der Meinung der meisten etwas, was ja nicht so leicht veränderbar ist, zumindest auch nicht von heute auf morgen veränderbar ist. Hingegen Fleiß ist etwas, das wissen wir alle, man kann fleißig sein oder nicht fleißig sein. Ja, es ist jetzt nicht so, dass man sagt, okay, genetisch bedingt, du bist fleißig, du bist nicht fleißig. Wir kennen das auch, in einem Bereich sind wir fleißig, im anderen nicht. Und das Interessante ist, dass diese Kinder die schwierigeren Aufgaben eher gemacht haben und länger dran geblieben sind, wenn der Fleiß gelobt wurde. Wichtig nochmal, das wurde denen gesagt, unabhängig davon, ob sie vorher gut, schlecht oder mittelmäßig waren. Das heißt, die Auswirkung dieser einen Aussage bezüglich Fleiß hat die Produktivität bereits gesteigert. Jetzt natürlich die Frage, wie löst man das? Weil es ja auch nicht immer geht, man hat nicht immer vielleicht das richtige Vokabular und was gibt es vielleicht noch Besseres als Lob? Und da möchte ich ein Beispiel aus der Erziehung bringen, weil da passiert es ja ganz oft. Also ganz oft bei kleinen Kindern sagt man, boah, das machst du so toll und du bist so toll und jetzt kannst du schon gehen und jetzt kannst du schon laufen, jetzt kannst du schon krabbeln und jetzt kannst du schon dieses und jenes und wie super und wie toll. Und mich hat es ja auch schon immer gestört, aber die Wahrheit ist, wenn man jetzt keine Alternative parat hat, dann fällt einem auch nichts anderes ein, was man sagen könnte. Ja? Und meine Frau, für die von euch, die meinen anderen Podcast, die Psychologie der Selbstbeeinflussung kennen, haben vielleicht Interviews mit ihr gehört. Die ist ja da eine Vertreterin des Pickler-Konzeptes, die hat da ganz viel gemacht in dem Bereich und auch viele eigene Gedanken sich gemacht. Und was wir machen, ist eine sogenannte deskriptive Sprache verwenden, also eine beschreibende Sprache. Das heißt, wenn das Kind einen Turm baut und sagt, schau, ich habe einen Turm gebaut, dann könnte man einerseits, das wäre so die klassische Variante, sagen, boah, toll, wie groß der Turm nicht ist und so. Das wäre die eine Möglichkeit. Oder die deskriptive Sprache wäre, du hast einen Turm gebaut oder du hast Becher aufeinander gestapelt oder du hast 10 Becher aufeinander gestapelt oder du hast Becher so weit aufeinander gestapelt, dass er genauso groß ist wie du. Also eine beschreibende Sprache. Du sagst einfach das, was ist. Und das Interessante ist bei Kindern, die mögen das, also die mögen auch, also das ist ja auch eine Form von Einordnen des Ganzen. Ja, also wenn uns das Hund Aaron dann, der hat so ganz so Selbstlernmaterialien, wie gesagt, im anderen Podcast ist da mehr dazu. Das heißt, es sind keine Materialien, die was vorgeben, sondern das sind einfach nur Bausteine in verschiedenen Farben zum Beispiel. Und irgendwann, das sind so Phasen bei Kindern, machen die so Reihen und irgendwann bilden die Reihen nach Größen und irgendwann bilden sie Reihen nach Farben. Und dann wird eben nicht gesagt, boah, wow, du hast da so schöne Sachen gemacht, sondern ja, du hast jetzt Reihen gebildet und immer dieselben Farben nebeneinander gelegt. Also das, was ist. Das ist jetzt bei Kindern, jetzt sagen manche, ja gut, das kannst du aber bei Erwachsenen machen. Doch, doch, das ist Thema von Feedback, genau so kann man es machen. Gibt ein Beispiel, bei Rhetoriktrainings, ich habe da früher immer Kameras aufgestellt, weil das beste Feedback ist. Das ist nämlich genau das, deskriptiv, beschreibend. Du siehst dich dann selber, was du machst, ohne Bewertung, ohne das war gut, das war schlecht, sondern du siehst faktisch, was da ist. Und wenn das folgendermaßen klingt, dann kriegt die Person mit, dass da lauter Ms drinnen sind. Ich hatte das selber, ich habe selber ganz viel mich aufgenommen auf Video und immer wieder angeschaut und dann habe ich das gehört und dachte, what the holy shit, da brauche ich niemanden, der sagt, Marian, du hast viele Ms verwendet, das ist schlecht, oder Marian, da hast du wenig Ms verwendet, das siehst du, das brauchst du nicht. Anderes Beispiel, jetzt ein bisschen konkreter im Training, wenn jemand eine Geschichte erzählt und nehmen wir an, das ist jetzt die Bewertung, die ist strunzlangweilig, oder nehmen wir an, sie gefällt dir richtig gut, dann ist das Feedback, boah, das ist strunzlangweilig oder richtig gut, nicht hilfreich. Warum? Weil die Person kann ja nichts verändern. Also, wenn es gut ist, dann freut sie sich vielleicht, aber sie ist dann tendenziell weniger motiviert, weiter Stories zu erzählen. Und wenn es schlecht ist, ist es auch irgendwie unmotivierend, aber sie weiß ja nichts, was sie ändern kann. Was man aber machen kann, ist, deskriptiv zu beschreiben und auch dich selber, dein Inneres, rückzumelden. Das heißt, du könntest sowas sagen wie, hey, an der Stelle, wo du vom Tiger erzählt hast, da bin ich abgeschweift. Da habe ich kurz nicht zugehört, da war ich kurz unkonzentriert und dann bin ich wieder eingestiegen, wie es um den Löwen ging oder was auch immer. Hier gibst du keine Bewertung im Sinne von gut, schlecht, sondern du teilst mit, was da mit dir geschehen ist. Beziehungsweise, ganz wichtig, hier auch nicht einfach Grundlegendes, sondern sehr konkret. Also da, wo du vom Tiger gesprochen hast und der weiß, da, wo ich das erzählt habe. Und dann kriege ich das Feedback, da könnte man vielleicht noch kürzen oder wie auch immer. Das sind dann Gedanken, die sich die Person selber machen kann oder die man mit einem Coach gemeinsam ausarbeiten kann. Oder umgekehrt, beim Positiven, also beim Loben, also wie du vom Tiger erzählt hast, da habe ich mich selber gefragt, was jetzt mit dem Löwen passiert ist. Und das wollte ich unbedingt wissen. Auch hier, ich habe nicht gesagt, boah, so eine schöne, tolle, super Geschichte, sondern ich habe nur beschrieben, was passiert ist und habe beschrieben, was in mir passiert ist. Also ich habe mich gefragt, was mit dem passiert ist. Und dann noch kriege ich Feedback, so und so kommt es an bei diesen Menschen, es könnte bei anderen Menschen anders ankommen und so kann ich mich deutlich besser verbessern und ich werde wahrscheinlich viel eher dranbleiben an diesem Thema. Ich werde wahrscheinlich viel mehr in diesem Bereich machen. Warum? Weil Lob eben die Motivation zerstört. Also nicht immer, es gibt Ausnahmen und es ist ein bisschen komplexer, aber ich habe hier eine kurze Podcast-Folge, wo es um das Thema Lob geht. Und tendenziell ist es so, wenn du gelobt wirst, dann hast du da weniger Bock drauf. Das heißt, wenn ich jetzt wollen würde, dass du Lob nicht mehr verwendest, würde ich sagen, hey, du kannst so toll loben oder noch besser, das ist das schönste Lob, was ich jemals gehört habe. Also erinnere dich vielleicht mal an irgendein Lob, das du kürzlich gegeben hast, an deine Kinder, an deine Mitarbeiter, an wen auch immer. Und dann würde ich neben dir stehen und sagen, ja, boah, das war richtig toll, wie du das gemacht hast. Das ist so ein schönes Lob, super. Das würde ich nicht einmal machen, nicht zweimal, sondern jedes Mal. Nach 3 Tagen gibt es 2 Möglichkeiten. Erstens, du bringst mich um. Oder zweitens, du sagst, okay, ich höre auf mit Lob. Ich mache keinen Spaß mehr. Auf gar keinen Fall will ich nochmal hören, dass mich der Marian lobt. Das wäre meine schnellste Variante, um mit Loben aufzuhören. Lob dich einfach dafür, dass du gelobt wirst oder lobt euch gegenseitig, wenn ihr diesen Podcast zu zweit als Partner hört und euch beide verbessern wollt. Dann kann man sich ab sofort gegenseitig loben. Wenn man sich beim Loben erwischt, ist eine super Strategie, um damit aufzuhören. Weil, wenn das nicht so ist, also wenn dieses Loben dich wirklich motivieren würde, dann würdest du ja mehr loben. Und wenn es aber nicht so ist, dann würdest du weniger loben. Also die Strategie ist an sich in sich selbst perfekt geschlossen, weil es genau das bewirkt, was es bewirken soll, was immer es bei dir bewirkt. Das heißt, mein Lösungsvorschlag ist das Heiß-Kalt-Spiel. Lob ist ja die Idee, ich weiß besser oder ich weiß, was gut und was schlecht ist und diese Bewertung gebe ich dir. Lob ist nicht die beschreibende Sprache, so und so ist es, das und das ist passiert, du bist hingefallen, du blutest, sondern das ist, oh Gott, das ist schlecht, das ist schlimm, das ist bösartig. Und das Heiß-Kalt-Spiel, vielleicht erinnerst du dich in der Kindheit, funktioniert das so, du kommst in einen Raum rein und wir wollen jetzt, dass du einen Flipchart-Stift in die Hand nimmst und einen Buchstaben auf das Flipchart schreibst. Das wollen wir. Und du kriegst aber nur durch Summgeräusche ein Heiß-Kalt-Feedback. Also ja, das geht in die Richtung, was wir wollen, oder nein, es geht nicht in die Richtung, was wir wollen. Du bekommst aber nicht gut oder schlecht, sondern es ist ein richtig oder falsch, beziehungsweise das ist die Richtung. Und diese Spiele spielen Kinder, aber auch Erwachsene teilweise total gerne. Das liegt an unserem Dopaminsystem. Das ist so das Hormon, was auch mit Erwartungen zu tun hat. Und wir wollen halt da in dem Fall sozusagen mehr von dem Heißen bekommen und weniger vom Kalten. Und deswegen kann man das Spiel auch durchaus länger spielen. Das ist für, wie gesagt, alle möglichen Altersgruppen sehr interessant. Aber die meisten von uns kennen das nur als Kind. Und in diesem Heiß-Kalt-Spiel ist eben drinnen, dass wir nicht bewerten, dass wir nicht sagen, oh, jetzt bist du nicht zum Flipchart gegangen, oh, blöd, sondern du kriegst nur das Feedback, das ist die Richtung und das ist die Richtung. Und das ist ein kleiner, feiner Unterschied, der aber sehr, sehr, sehr wichtig ist. Die Möglichkeit besteht natürlich nicht immer, ja, aber anstatt Bewertungen auszusprechen, kannst du auch stattdessen von dir selber sprechen. Das habe ich auch schon mal gemacht, aber ich gebe dir noch ein anderes Beispiel anhand einer Studie. Und zwar war das so, dass der Chef einer Fundraising-Spendensammlung, das war über eine Universität, zu seinen Mitarbeitern geht und zu manchen Mitarbeitern nichts sagt und zu anderen Mitarbeitern den folgenden Satz sagt, die folgenden 21 Wörter. Und wenn er das gesagt hat, jetzt kommt's, erhöhte das die Anrufrate, also die mussten sozusagen ja Leute anrufen, um ganze 51%. Das heißt, wenn die vorher 100 angerufen haben, haben die nach dem Satz 151 Leute angerufen. Im Gegensatz zur Vergleichsgruppe. Und der Satz, der diese Produktivität um so viele Prozent, und kalterquise ist jetzt nichts, oder fremde Leute anrufen und zum Spenden bitten, ist jetzt nichts, wo Leute sagen, oh ja, yeah, das motiviert mich. Und da braucht man schon ein bisschen was und auch, ja, ist durchaus etwas, wo man jetzt nicht sagt, okay, das ist jetzt mal zufällig gewesen, sondern da braucht man schon ein bisschen Überwindung, so viel mehr zu machen. Und dieser Satz war der folgende. Ich bin Ihnen für Ihre harte Arbeit sehr dankbar. Wir wissen es aufrichtig zu schätzen, was Sie für die Universität leisten. Und du merkst hier, dass der Professor, der Universitätsprofessor, also nicht der Professor, pardon, also der Mensch, der da für die Spenden zuständig ist, dass der von sich redet. Also er ist dankbar. Das ist keine Bewertung. Wir wissen es zu schätzen. Ja, okay, die Leute schätzen es. Das ist nicht der Satz, du bist toll, sondern wir wissen es zu schätzen, was sie für die Universität leisten. Auch da haben wir wieder diesen, du erinnerst dich an die Fleißstudie und Intelligenzstudie, diesen Aspekt, den man beeinflussen kann. Und das steigert es um 51%. Das ist richtig, richtig viel. Und jetzt werden wir uns anschauen, wie du das in der Praxis umsetzen kannst. Überlege dir, was genau wirklich passiert ist. Nicht, was deine Bewertung ist, sondern das, was eine Überwachungskamera hätte aufnehmen können. Ich unterrichte das in all meinen Ausbildungen, intensivst in der Coaching-Ausbildung. Und die meisten sind darin relativ bald sehr gut, aber vielen ist es brutal schwer, diesen Bewertungsmodus auszuschalten. Also einfach mal wirklich nur das zu sehen, was da passiert. Ich gebe dir ein Beispiel. Die Leute sind unaufmerksam. Dann ist meine Frage, was genau siehst du da? Ja, sie sind unaufmerksam. Okay, was genau siehst du? Ja, sie haben den Stift in der Hand, sie schauen auf den Boden, sie bewegen sich, schauen zum Nachbarn. Ha, jetzt haben wir das. Das war die deskriptive Sprache. Die Unaufmerksamkeit, das war deine Interpretation. Dass sie einen Stift in der Hand haben, dass sie mit den Augen zum Boden schauen, dass sie mit den Augen zu Nachbarn schauen, das ist deskriptiv. Das kann man wahrnehmen, das würde auch eine Überwachungskamera sehen. Eine Überwachungskamera würde keine Unaufmerksamkeit sehen. Sie würde auch keine Aufmerksamkeit sehen. Es ist eben nicht deskriptiv. Und dieses Training, das ist am Anfang brutal schwer, obwohl es eigentlich leicht ist, weil eigentlich musst du ja nur sagen, was du siehst. Nur unser Hirn ist so schnell in der Bewertung, dass wir das erstmal schaffen müssen, auszuschalten. Wenn du das wirklich wahrnehmen kannst, dann meldest du genau das zurück. Das, was du siehst, das, was du wahrnimmst, natürlich nicht alles, sondern das für dich Relevante in diesem Moment, zu diesem Zeitpunkt. Wenn das nicht geht, das kann natürlich sein, dann melde deine ehrlichen Gefühle zurück. Dann kannst du zurückmelden, wie es dir dabei geht, wo du mit der Aufmerksamkeit warst, was deine Gedanken dazu waren, aber nicht im Sinne von, ich denke, das war blöd von dir, da sind wir wieder bei einem Tadel, oder ich denke, du bist ein toller Kerl, das wäre wieder ein Lob, sondern wenn du merkst, dass, keine Ahnung, deine Mitarbeiter was gemacht haben, was richtig toll war, und du einfach für dich dankbar bist und sie denkst, hey, cooles Team, dann kannst du einfach diese Dankbarkeit ausdrücken. Du kannst sagen, hey, ich bin total dankbar, dass ihr jetzt hier seid, auch in dieser schwierigen Phase. Das ist für mich total bereichernd und macht mich glücklich oder macht mich froh. Das ist kein Lob, sondern du sprichst hier von dir. Trotzdem wird es so sein, dass andere sich hier gesehen fühlen, obwohl du kein Lob ausgesprochen hast. Ja, zusammenfassend kann man sagen, Lob kann unter Umständen schaden, nicht immer. Aber wie gesagt, wenn ich wollte, dass du mit den Loben aufhörst, dann würde ich dich einfach loben dafür. Hey, du bist so ein toller Lober, du machst das so toll. Und bei jedem Lob würde ich sagen, das war noch besser als das letzte Mal. Und ich würde wahrscheinlich schauen, dass ich es maßlos übertreibe. Ich würde sagen, boah, das war das beste Lob, was ich jemals gehört habe. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass du damit aufhören würdest. Punkt Nummer 2, Loben ist unsere Standardkommunikation, die wir gelernt haben. Und eine beschreibende Sprache muss man erstmal trainieren. Ja, das heißt, frage dich immer wieder, was würde eine Überwachungskamera sehen, was würde die aufnehmen, unabhängig von meinen Bewertungen, von meinen Interpretationen. Ja, und der letzte Punkt, den ich natürlich versprochen habe, ist, was hat mein Aikido-Trainer, nachdem ich ihm das gesagt habe mit dem Lob und wie schlecht ich dann war, was hat er gesagt? Er hat gesagt, Marian, mit dem Scheiß musst du aufhören. Also, es hat gewirkt insofern, dass das schon Jahrzehnte her ist und ich mich da immer erinnern kann, ja, aber ich wusste im ersten Moment noch nicht, wie ich aufhöre. Ja, wenn du das spannend findest, dann würde ich mich freuen, wenn du in meinen Telegram-Kanal t.me/selbstbeeinflussung vorbeischaust. Da kannst du auch mitdiskutieren, da kannst du auch liken und so weiter. Da haben wir eine Community, wo wir uns austauschen können. Und die schon auf Telegram sind, ich freue mich natürlich, wenn du den Freunden weiterleitest, vielleicht Bekannten, Verwandten oder anderen Menschen, die dieses Thema interessiert, einfach weiterleitest. Und da kannst du einfach im Telegram-Kanal selber kannst du einen Link verteilen für alle, die Telegram haben. Und ja, so verbreitet sich dieses Wissen. Und vielleicht, wer weiß, werden wir als Gesellschaft irgendwann produktiver, weil wir weniger loben. Übrigens, Lob ist nicht immer schlecht. Es gibt immer Ausnahmen, wo Lob genau das Beste ist, was du machen kannst. Das ist mal so ganz grundlegend von meiner Denkweise. Aber vielleicht bekommen wir dann eine produktivere Gesellschaft. Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao dir. Tschüss. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann abonniere doch direkt diesen Podcast. Oder noch besser, empfehle ihn Freunden, diskutiere mit ihnen, damit du auf einer viel tieferen Ebene lernst. Wenn du keine Folge mehr verpassen möchtest, dann schau doch auf meinem persönlichen Telegram-Kanal t.me/Selbstbeeinflussung vorbei. Dort findest du auch die Community und vieles mehr. Wenn du noch tiefer in die exzellente Kommunikation einsteigen möchtest, dann schau auf unsere Webseite landsiedel.com vorbei. Es ist auch alles in den Shownotes verlinkt. In diesem Sinne wünsche ich dir noch viele magische Begegnungen mit dem Wort. In der nächsten Folge lernst du meine drei besten Fragen kennen, um dauerhaft langfristig produktiv zu sein. Diese drei Fragen sind wie ein Laserstrahl. Du kannst es in der Beziehung anwenden, in der Firma, in der Selbstständigkeit oder wo auch immer. Du wirst produktiver werden. Also am besten gleich abonnieren und beim nächsten Mal dabei sein.